ARD.
Hallo ihr Lieben, es gibt eine einmalige Gelegenheit, wobei einmalig, vielleicht machen wir das ja künftig öfter. Jedenfalls könnt ihr teilhaben an einer Folge Plus Minus Podcast.
Ja, es geht um eure Fragen, eure Sorgen, genau jetzt, in diesem Moment, in diesen Zeiten. Ey, was passiert da denn eigentlich mit eurem Geld? Vielleicht fragt ihr euch ja auch, soll man noch US-Aktien kaufen? Sind eigentlich die Computer in den Banken sicher? Ist es vielleicht besser, jetzt auf Gold zu setzen? Das wären so ein paar Dinge, die wir klären wollen. Aber vielleicht drückt es euch ja auch ganz woanders. Schickt uns eure Fragen, die ihr rund um die Geldanlage in solchen Krisenzeiten habt.
Und zwar geht's in einer Folge genau um diese Themen Geldanlegen in der Krise. Und dafür sprechen wir mit Saidi Sulilatu. Der ist Chefredakteur beim Portal Finanztipp. Der wird unsere und eben auch eure Fragen dazu beantworten. Und eure Fragen, die schickt ihr uns bitte als Sprachnachricht via WhatsApp. Die Nummer lautet 069 155 4777. Natürlich legen wir die euch auch nochmal in die Shownotes.
Wenn wir jetzt schon mal mit Fragenwünschen dran sind, warum warten wir mit dem Wunschkonzert eigentlich noch? Wir können ja direkt anfangen. Wir erfüllen euch heute schon mal direkt einen anderen Wunsch. Ihr habt uns nämlich geschrieben, macht doch mal bitte was über dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und bang, euer Wunsch sei uns Befehl. Genau das gucken wir uns heute an.
Und wie es gute alte Tradition bei uns ist, nicht nur mit Bauchgefühl, sondern mit Zahlen und Fakten. Und die sind sogar noch brandaktuell. Denn mit dem Erscheinen dieser Folge sind auch die Ergebnisse einer dreijährigen Studie veröffentlicht worden zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und na klar, hier kriegt ihr diese Ergebnisse schon zu hören.
Okay, alle Fakten auf den Tisch, endlich mal. Denn weißt du, was mich bei dem Thema immer total genervt hat?
Dass du kein bedingungsloses Grundeinkommen bekommst?
Nee, dass es immer so eine komische Gefühlsargumentation war. Oder dass man gesagt hat, das kommt aus der und der politischen Ecke und die politische Geschichte. Die einen meinen, es ist super. Die anderen meinen, das ist der Untergang. Aber jetzt endlich Facts.
Für die Studie haben 122 Menschen 3 Jahre lang jeden Monat 1200 Euro geschenkt bekommen, ob sie es brauchen oder nicht, also bedingungslos. Bezahlt hat es der Verein Mein Grundeinkommen per Crowdfunding und verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das begleitet.
Ja, die wollten nämlich endlich die Frage der Fragen klären. Was macht denn das mit Menschen, wenn sie einfach so jeden Monat Geld geschenkt bekommen, so dass es für die Basisausgaben reicht, eben so ein Grundeinkommen. Legen die sich dann auf die faule Haut? Engagieren sie sich vielleicht ehrenamtlich, bilden sich weiter, leben sie gesünder?
Ich würde jetzt gerne in eure Köpfe schauen, was ihr denkt. Arbeiten die Leute dann wirklich weniger, vielleicht mehr oder noch mehr als vorher, viel weniger, gar nicht mehr? Das Ergebnis dürfte einige von uns ganz schön überraschen.
Und an so einer Studie hängt dann natürlich die weiterführende Frage: Brauchen wir sowas eigentlich? Sollten wir als Deutschland das machen? Wäre das gut für unsere Gesellschaft? Das fragen sich heute für euch David Alf und Anna Plank.
Wie geht's dir eigentlich damit? Also ja, jetzt ist erstmal nur Bauchgefühl gefragt. Findest du das eine gute Idee prinzipiell, dass jede und jeder einfach so Summe X pro Monat bekommt?
Boah, im ersten Moment findet das wahrscheinlich jeder gut, ne? Wer hat denn keine Ideen, was er so mit 1200 Euro pro Monat extra
steuerfrei
könnte? Auch das noch. Genau, aber ich bin jetzt nicht so überzeugt, ob sich das auch wirklich alles bezahlen oder eben gegenfinanzieren lässt. Und wer macht dann eigentlich noch die ganzen harten Jobs, wenn man nicht mehr muss? Vielleicht bleibt dann alles liegen.
Okay, dann bin ich gespannt, wie dein Urteil ausfällt, wenn du nicht nur dein Bauchgefühl sprechen lässt, sondern am Ende der Folge auch alle wissenschaftlichen Fakten einfließen lässt. Fangen wir also mal vorne an. Vor knapp 4 Jahren gab es den Aufruf, wer will 3 Jahre lang das bedingungslose Grundeinkommen bekommen? 2 Millionen Menschen haben sich daraufhin gemeldet. Einer davon war übrigens ich.
Nee. Ja. Du hast da mitgemacht?
Ich habe da mitgemacht. Ich habe da irgendwie von mitbekommen und dachte so, ach, ich passe genau in das Raster derer, die da suchen. 1200 Euro, warum denn eigentlich nicht?
Das finde ich total witzig. Ich hätte mich nie beworben, weil ich denke, kriege ich eh nicht.
Ja, und so ging es mir dann auch. Habe ich nicht bekommen. Wohl aber 122 andere Leute, die haben dann 3 Jahre lang jeden Monat 1200 Euro bekommen. Steuerfrei.
Und eine der glücklichen Gewinnerinnen war Bianca Radelbeck. Die war damals natürlich total geflasht.
Ich weiß noch, ich war damals in der Arbeit und habe die E-Mail bekommen und habe es gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ja, das ist bestimmt wieder so eine Fake-E-Mail. Und dann habe ich damals meine Ansprechpartnerin angerufen und die meinte dann, ja, sie sind wirklich auserwählt worden. Es war in dem Moment so, ja, unglaubwürdig. Also man hat es wirklich gar nicht glauben können. Aber ja, war ein schönes Gefühl.
Und es kam für Bianca absolut passend, genau im richtigen Moment. Sie hatte eine Lehre als Schlosserin gemacht, dann noch ihren Maschinentechniker draufgesetzt und wollte jetzt eigentlich in München studieren. Kostet eine Menge, ne? Und mit dem Grundeinkommen konnte sie sich sogar ein schönes WG-Zimmer leisten und musste nebenher weniger jobben.
Richtig gut für sie. Aber man muss schon sagen, so richtig dringend gebraucht hat sie das Geld jetzt nicht. Sie war in keiner Notlage. Das war bei Sarah Becker ein bisschen anders. Bei ihr ist die Mail mit der Zusage übrigens erstmal im Spam-Ordner gelandet. Als sie dann doch gefunden hat, ging es ihr eigentlich noch super. Sie hatte einen festen Halbtagsjob, war nebenher als freiberufliche Beraterin, gut ausgelastet, alles gut. Aber dann kam auf einmal alles ganz anders.
In dem Monat der ersten Auszahlung habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. In einer Situation, wo ich mit dem Papa meines Kindes, wir hatten uns gerade getrennt. Und dann ist zusätzlich noch in meiner Selbstständigkeit dieses tolle Projekt, was wir eigentlich gedacht haben, das ist jetzt unser großer Durchbruch, ist auch noch finanziell ziemlich schwierig geworden. Also hatten wir eigentlich mit dem Projekt effektiv nichts verdient. Und so kam auf einmal alles zusammen. Und ich dachte einfach nur, das ist sehr, sehr viel gerade. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass das ist ja fast schicksalshaft, dass dieses Geld genau in diesem Moment zu mir kam.
Zwei völlig unterschiedliche Fälle und trotzdem haben beide das gleiche überwiesen bekommen. 1200 Euro, jeden Monat, 3 Jahre lang. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu sowas steht, aber man könnte jetzt auch sagen, ey, ist das ungerecht? Warum soll denn jemand Geld vom Staat bekommen, wenn er es überhaupt nicht braucht? Wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft und die funktioniert nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, erstmal versucht jeder selbst klarzukommen und erst wenn das nicht klappt, dann zahlt der Staat.
Und davon unterscheidet sich die Idee vom Grundeinkommen ja total, weil es eben bedingungslos und an alle gehen würde. Und ja, irgendwie scheint es ja auch gerade nicht so wirklich in die gesellschaftliche Stimmung zu passen. Das haben wir auch bei den Wahlen gesehen. In Umfragen rund um die Bundestagswahl haben viele kritisiert, dass schon das Bürgergeld viel zu großzügig sei. Und jetzt ging es beim Grundeinkommen ja wahrscheinlich sogar noch um deutlich mehr Geld.
Ja, so eine Entscheidung würde in der gesellschaftlichen Diskussion eigentlich nur bestehen können, wenn der Staat dafür an irgendeiner anderen Stelle ein dickes Plus, irgendeinen super guten Nutzen ziehen kann. Und bevor wir euch erzählen, wie es bei Bianca und Sarah weitergegangen ist, gucken wir jetzt auf diesen Pluspunkt, den das bedingungslose Grundeinkommen bringen soll. War ein mega wichtiges Stichwort im Wahlkampf. Es bringt angeblich, Achtung, tatada, Bürokratieabbau.
Bürokratieabbau, weil alle gleich behandelt werden. Und apropos alle gleich, eine Sache muss ich noch voranstellen. Wir reden hier immer von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Idee gibt's schon länger und es gibt zig verschiedene Modelle. Dazu gehört zum Beispiel auch das von DM-Gründer Götz Werner oder das Modell, das wir uns heute anschauen. Also es gibt noch viele andere und sie sind alle sehr unterschiedlich. Aber es gibt eben so ein paar Basics, die bei allen gleich sind. Eines davon: jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt eine bestimmte Summe im Monat vom Staat, egal ob man arbeitet oder nicht. Ohne Prüfung, ohne Amt, ohne Zwang. Also ganz anders als beim Bürgergeld. Wie hoch die Summe ist, das ist in den Modellen unterschiedlich. Das geht von 800 Euro bis hin zu 1500 Euro. Viele nehmen aber so rund 1200 Euro.
Und dafür sollen dann an der anderen Stelle ganz viele andere Zahlungen wegfallen. Es gäbe kein Bürgergeld mehr, keine Arbeitslosenversicherung, kein BAföG, kein Wohngeld, übrigens auch kein Kindergeld mehr. Bei den meisten Modellen bekommen auch Kinder sowas wie ein Grundeinkommen, nicht unbedingt die volle Summe, aber immerhin die Hälfte. Ob man jetzt aber die Rentenversicherung auch abschafft und das Grundeinkommen das dann alles ersetzt, das ist noch umstritten.
Jetzt merkt ihr auch, was das mit Bürokratieabbau zu tun hat. Stellt euch mal vor, keine Anträge mehr schreiben, keine Ämter überzeugen, niemand mehr, der das Ganze dreimal prüft und Bescheide rausschickt. Da könnte man eine Menge sparen, allein an Behörden und Gehältern, Material.
Und man spart natürlich auch die Sozialleistungen an sich. Ob die Rechnung aber aufgeht, Das müssen wir unbedingt gleich nochmal ausrechnen. Erstmal halten wir fest, mit einer Zahlung, nämlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, könnte man viele andere ersetzen und das würde Bürokratie abbauen. Sonst noch was?
Naja, viele Verfechter solcher Modelle sagen, es geht hier ganz einfach um Menschenwürde. Der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeier, der fasst das so zusammen.
Dass Menschen einfach leben dürfen, dass sie nicht mehr Angst um ihre Existenz haben müssen, dass es per Definition keine Armut mehr geben kann.
Wobei man natürlich sagen muss, in einer Großstadt kann von 1200 Euro kaum einer gut leben. Jedenfalls kein Single und dann ja auch ohne weitere Hilfe wie Wohngeld oder so. In der Familie summiert sich das Grundeinkommen ja dann, im klassischen Fall Vater, Mutter, zwei Kinder, kommen dann 3600 Euro zusammen. Aber auch hier kann's eng werden.
Das ist dann auch wirklich ein Knackpunkt. Bedingungslos und ohne Bürokratie hört sich immer so super an, führt aber eben auch genau dazu, dass nicht auf unterschiedliche Bedingungen eingegangen werden kann. Damit hat so ein Grundeinkommen auf dem Land dann natürlich einen ganz anderen Wert als in der Stadt. An der einen Stelle kann man damit ganz gut über die Runden kommen, an der anderen Stelle unserer Republik nicht. Aber sowas wieder regional zu staffeln, das wäre zwar gerechter, aber dann eben nicht so unbürokratisch, weil es nämlich wieder aufwendiger und teurer würde.
Und es gibt noch eine Schwachstelle. Es gibt Menschen, die einfach mehr Unterstützung brauchen. Zum Beispiel, weil sie krank sind, vielleicht einen Rollstuhl brauchen oder ein Pflegebett oder einen teuren Platz im Heim nicht zahlen können. Und beim Grundeinkommen gäbe es ja keine anderen Sozialhilfen mehr. Auch diese Menschen müssten also mit den 1200 Euro klarkommen oder halt irgendwas dazu verdienen. Das ist auch der Grund, warum es in manchen Modellen offen gelassen wird, ob es jetzt nicht doch noch zusätzliche Hilfen geben soll. Bloß dann käme ja auch wieder Bürokratie auf uns zu. Das muss wieder geprüft werden und nicht nur das, das kostet ja dann auch insgesamt deutlich mehr.
Tja, wir merken bei dem Thema, wer bezahlt das am Ende eigentlich und wie teuer sowas würde, müssen wir dringend anschauen. Vorher nochmal zu dem, was Michael Bohmeier vorhin gesagt hat, der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Er hat gesagt, dass er Fan von diesem Grundeinkommen ist, weil die Menschen keine Angst mehr haben müssen. Das klingt jetzt erstmal komisch, Angst, wieso? Aber ein Beispiel zeigt ganz gut, was er meint. Der Sozialverband VDK sagt, dass 70% der Rentner, denen das Geld zustehen würde, keine Grundsicherung beantragen. Einfach auch aus dem Grund, weil sie sich nicht ausgegrenzt und gedemütigt fühlen wollen.
Diese Zahl hat mich total fasziniert. 70%, ja, ne? Obwohl sie es könnten, obwohl sie einen Anspruch darauf hätten, tun es nicht aus einem Gefühl heraus. Da geht es eben nicht nur um die schiere Existenzangst. Zum Amt zu gehen und Grundsicherung zu beantragen, das ist für viele offenbar einfach nicht leicht. Das fühlt sich für viele an wie Betteln. Das geht Sarah ähnlich, die haben wir vorhin schon mal gehört. Auch ihr würde es schwer fallen, den Staat um Hilfe zu bitten.
Ich muss jetzt nicht genau auch noch in dem Moment, wo es kriselt, dann mir auch noch Gedanken machen und irgendwie angeschlagen auf irgendeinem Amt erscheinen und zu sagen, Hilfe, ich bin bedürftig. Und dann wird man sehr prüfend angeschaut, ist das wirklich so und warum? Was ist da passiert? Warum funktionierst du nicht mehr? Warum kannst du dich nicht selber tragen?
Ja, das passt alles zu dem Argument mit der Menschenwürde. Aber was bleibt, ist so ein Grummeln bei vielen, dass alle das Gleiche bekommen sollen. Egal, ob sie arm sind oder superreich und egal, ob sie sich anstrengen oder nicht. Das klingt irgendwie mehr nach Sozialismus als nach moderner sozialer Marktwirtschaft.
Und das finde ich wirklich super spannend, weil wenn ich mir überlege, wo die Idee zu so einem bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich herkommt, dann denke ich sofort, ja, das ist so eine linke Ecke, die Weltverbesserer, Sozialromantiker und ja, viele davon finden das super, aber die Idee kommt auch aus einer ganz anderen Richtung und zwar aus dem Neoliberalismus von Milton Friedman in den USA zum Beispiel oder bei uns Thomas Straubhaar, der war lange Wirtschaftsprofessor in Hamburg.
Glaubt man gar nicht, ne? Auch aus der neoliberalen Sicht hat so ein bedingungsloses Grundeinkommen vor allem einen Effekt. Man bekommt einen schlanken Staat. Die gleiche Summe für alle, keine Extras. Mit einem Streich ist der Staat die Verantwortung für alle Bürger los.
Ja, das ist allerdings nicht ganz der Ansatz, den der Verein Mein Grundeinkommen verfolgt. Da stehen die Themen Menschenwürde und Autonomie im Mittelpunkt. Und mit Autonomie meinen sie, dass der Mensch selbst entscheiden kann, was er oder sie aus seinem Leben macht, einen Job suchen kann, der ihr Spaß macht und nicht nur zum Geldverdienen da ist.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu einer ganz anderen großen Angst, verbunden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe es am Anfang ja schon mal gefragt, wenn keiner von uns mehr muss, wenn alle irgendwie nur wollen dürfen und eventuell ihre Lieblingsjobs machen, wer macht denn dann noch die harten Jobs? Führt das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht dazu, dass keiner mehr arbeitet und sich alle nur noch um sich selbst kümmern?
Und genau das hat die Studie, von der wir am Anfang gesprochen haben, untersucht. Damit wollte der Verein Mein Grundeinkommen Argumente gegen dieses aus seiner Sicht Vorurteil sammeln. Und dann schauen wir doch mal, was rausgekommen ist. Beziehungsweise hören mal, was haben Sarah und Bianca mit dem Geld gemacht? Wie ging es bei ihnen weiter?
Die ersten 6 Monate habe ich es nicht gebraucht. Da habe ich es zurückgelegt. Und da hätte es sich für mich auch richtiger angefühlt, es sozusagen zurückzuzahlen im Sinne von Steuern. Dann habe ich es gebraucht. Da war es super, weil ich es dann nicht irgendwo anfordern musste, weil es einfach schon da war. Und dann im letzten halben Jahr des Grundeinkommens von diesen 3 Jahren habe ich es ja wieder nicht mehr gebraucht, weil ich dann ja wieder gearbeitet habe. Also ich finde das Prinzip gerade bestechend zu sagen, man kriegt es erstmal, man kriegt diesen Vertrauensvorschuss, man kriegt diese Sicherheit.
Bianca hat tatsächlich studiert und nach ein paar Semestern festgestellt, dass weder das Studium noch die Großstadt München was für sie sind. Sie hat das Studium abgebrochen, ist wieder nach Regensburg gezogen und hat sich einen Job gesucht. Und sie hat uns erzählt, dass sie sich mit dem Grundeinkommen einfach mehr Zeit lassen konnte, den für sie richtigen Job zu finden und nicht den erstbesten nehmen musste.
Und so ging es ihr wie wohl mehreren in der Studie. Allerdings müssen wir dann eine kleine Einschränkung machen. Bei dieser Studie haben nur Frauen und Männer zwischen 21 und 40 teilgenommen. Sie alle waren ledig und haben zwischen 1.100 und 2.600 Euro netto verdient. Die Forscher haben sich also, so definieren sie es, auf die jüngere Mittelschicht konzentriert. Und das ist das Besondere an dieser Studie.
Ja, es gab ja schon viele andere Studien, die sich zum Beispiel auf Arbeitslose konzentriert haben. Sowas gab es mal in Finnland oder auf Leute mit geringem Einkommen. Das wurde mal in den USA untersucht. Und da warnen Forscher immer davor, das so jetzt auf uns zu übertragen. Denn die Gesellschaftssysteme und auch die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern seien viel zu unterschiedlich. Jetzt gucken wir mal auf unsere Studie, die wir uns ja heute anschauen, die heute veröffentlicht wird. Und da steht eben die Mittelschicht im Fokus. Die habe das größte Vorurteil gegen das bedingungslose Grundeinkommen jetzt widerlegt, sagt die Projektleiterin Janine Busch vom Verein Mein Grundeinkommen.
Also wir haben einfach herausgefunden, dass niemand aufhört zu arbeiten, wenn er Grundeinkommen erhält. Und das ist für uns erstmal ein bahnbrechendes Ergebnis. Und tatsächlich ist es so, dass im Prinzip das Gegenteil der Fall ist. Also die Menschen arbeiten weiterhin 40 Stunden und nutzen das Grundeinkommen für ihre Weiterentwicklung. Also einige gehen auch in eine Weiterbildung und viele wechseln in Jobs, die besser zu ihnen passen.
Das könnte ja bedeuten, dass wir insgesamt produktiver werden. Denn wer seinen Job gerne macht, der steckt ja auch gern mehr Engagement rein. Wenn jeder das tun kann, was er am besten kann, wo seine Talente liegen, dann könnte das aus ökonomischer Sicht eine Gesellschaft schon voranbringen. Und zum Thema Produktivität passt auch noch ein anderes Ergebnis der Studie.
Zudem sehen wir auch, dass die mentale Gesundheit steigt bei den Probandinnen, die Grundeinkommen erhalten. Also sie schlafen besser, sie sind weniger gestresst. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach einer Interpretation, dann würde ich sagen, wenn wir das uns mal überlegen für unsere Gesellschaft, wo wir ja gerade auch hohe Krankheitsstände haben, das Thema Depression wird immer stärker, dann sehen wir im Grundeinkommen ein ganz, ganz großes Potenzial, damit es unserer Gesellschaft besser geht.
Das könnte dann auch wieder eine Menge Kosten einsparen im Gesundheitswesen. Stellt euch mal vor, wenn wir alle weniger krank wären. Das ist ja aktuell genau das Gegenteil, also komplett anders. Was der hohe Krankenstand unsere Gesellschaft kostet, das haben wir euch ja schon vor ein paar Wochen erzählt. Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Und da ist es eigentlich egal, ob wir uns das für ein einzelnes Unternehmen anschauen oder die gesamte Volkswirtschaft. Engagierte Mitarbeiter, die weniger krank sind, das ist schon ein dicker Pluspunkt. Und es gibt noch ein anderes Ergebnis, das total spannend ist, fand auch die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien. Die hat die Studie übrigens wissenschaftlich begleitet. offensichtlich hat das Grundeinkommen auch die Selbstverantwortung gestärkt.
Also inhaltlich finde ich den Punkt besonders spannend, dass wir also Veränderungen und Handlungsfreiräume geschaffen haben, in dem Sicherheit da ist, Geldsicherheit und tatsächlich auch mehr finanzielle Möglichkeiten und die Leute sie auch einsetzen dafür.
Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber das klingt schon so ein bisschen nach, gib den Menschen genug Geld und sie werden das Richtige damit tun. Da würde ich jetzt mal so ein lautes Fragezeichen dran machen, auch wenn das bei den 120 Leuten in der Studie jetzt so war. Die Frage ist natürlich, ob man so ein Ergebnis einer eher kleinen speziellen Gruppe dann auf alle ausweiten könnte.
Kann man natürlich nicht einfach so, aber es gibt so Anhaltspunkte. Die Studie hat natürlich noch viel mehr herausgefunden. Alle Ergebnisse legen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Aber die wichtigsten Punkte, die haben wir jetzt mal rausgefischt. Die Leute legen sich auch mit Grundeinkommen nicht auf die faule Haut. Sie arbeiten weiter, studieren, bilden sich weiter, sind zufriedener und das könnte langfristig die Produktivität steigern und damit der Wirtschaft und der Gesellschaft helfen.
Wer sich übrigens das ganze Experiment mit Studie mal in Bild und Ton angucken mag, auch die Leute, die das so ausprobieren konnten, wie deren Leben so war, dem können wir ganz dringend die ARD-Mediathek empfehlen. Da gibt's nämlich eine dreiteilige Doku-Serie drüber. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Wir müssen aber nochmal über einen Punkt reden, den wir am Anfang schon mal angerissen haben. Wenn ich mir die Stimmung im Land so anschaue, dass viele der Meinung sind, dass das Bürgergeld zu hoch ist, dass es nicht gewürdigt wird, wenn man sich anstrengt. Wie passt da das bedingungslose Grundeinkommen rein? Wie passt das in unsere soziale Marktwirtschaft und zum Prinzip, dass jeder erstmal für sich selbst verantwortlich ist?
Die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler sagt dazu, dass man diese Verantwortung für sich aber nur übernehmen kann, wenn man auch genug Sicherheit spürt. Sie sagt, die Leute haben im Moment einfach zu wenig Geld, zu wenig Sicherheit, um ihr Potenzial ausnutzen zu können. Und so ähnlich argumentiert auch die Projektleiterin vom Verein Mein Grundeinkommen, Janine Busch. Sie findet, dass die Politik mit dem Grundeinkommen die Sicherheit der Mittelschicht und damit auch unsere Demokratie stärken könnte.
Gleichzeitig haben wir in Deutschland eine Mittelschicht, die auseinanderbricht. Also es werden immer weniger Menschen in dieser Mittelschicht. Und das ist einfach demokratiegefährdend. Und wir sehen ja, was in den USA passiert aktuell. Und das sind auf jeden Fall Zustände, die wir nicht wollen. Und wir denken, dass Grundeinkommen durchaus eine Lösung sein kann, um die Mittelschicht wieder zu stärken und damit auch Deutschland wieder zu stärken.
Über eine Sache haben wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen, nämlich was uns das Ganze eigentlich kostet. Und das machen wir jetzt. Also wer bislang im Wirtschaftspodcast die harten Zahlen vermisst hat, jetzt kommen sie.
Im Experiment, in dieser Studie, war das Ganze noch easy. Da haben die Menschen ihr bedingungsloses Grundeinkommen durch Spenden finanziert bekommen. Crowdfunding. On top übrigens zu allem. Sie mussten keine Steuern zusätzlich zahlen und ihr normales Gehalt ist auch gleich geblieben. Aber in der wirklichen Welt, in der Realität, da müsste ja ein Staat für alle alles bezahlen. Und irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen und Rechenbeispiele.
Zum Beispiel vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium oder vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die legen wir euch auch alle in die Shownotes. Eins vorweg, diese Berechnungen sind hochkompliziert. Wir können euch also nur so einen groben Eindruck geben. Das geht schon damit los, was es denn überhaupt kostet, wenn wir jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen überweisen.
Ja gut, kommt natürlich darauf an, wie hoch das Grundeinkommen ist, ob Kinder das auch bekommen, in welcher Höhe, welche Sozialleistungen wegfallen und. Und jetzt orientieren wir uns mal an den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Nach denen würde jeder Erwachsene 1200 Euro, jedes Kind 600 Euro bekommen. Und rechnet man das auf alle in Deutschland, dann kommen wir auf, Achtung, 1,1 Billionen Euro.
Das ist wirklich sehr viel Geld. Aber okay, dann schauen wir mal, was dann alles wegfallen könnte. Bürgergeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Wohngeld, BAföG, Elterngeld, Unterhaltszuschüsse. Aber wenn wir das abziehen, bleibt immer noch eine Billion übrig. Die Forscherinnen und Forscher beim DIW haben dann weitergerechnet. Sie haben eine sogenannte Flat Tax angenommen, also einen einheitlichen Steuersatz auf alles. Von jedem zusätzlichen Euro, den man verdient, würden dann 50% abgezogen werden. Also auch bei Minijobs, bei Renten oder Zins- und Mieteinnahmen. Nur das Grundeinkommen, das bleibt eben steuerfrei. Und weil das immer noch nicht reichen würde, nehmen sie auch noch einen höheren CO2-Preis in die Rechnung auf.
Das klingt brutal, aber was kommt am Ende raus, wenn man alles zusammenrechnet? Die wichtigste Frage, was bleibt uns denn allen in der Tasche? Tatsächlich hätte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sogar mehr übrig als heute. Das klingt seltsam, liegt aber daran, dass das Grundeinkommen, damit du hast ja gesagt, steuerfrei bleibt. Damit würden sogar die meisten besser fahren als heute. Und zwar 80% der Bevölkerung in dieser Beispielrechnung. Das kippt dann bei den oberen 20% in der Einkommensstatistik, denn da ist der Anteil des Grundeinkommens am gesamten Einkommen nicht mehr so groß. Damit würden die oberen 20% das Grundeinkommen zum großen Teil finanzieren.
Und trotzdem bleibt noch eine Finanzierungslücke, und zwar von ungefähr 300 Milliarden Euro. Da müsste man also noch andere Quellen finden, zum Beispiel eine höhere Mehrwertsteuer oder einen noch höheren Steuersatz bei der Einkommenssteuer.
Wer die unterschiedlichen Komponenten und Hebel, also Einnahmen, Ausgaben, übrigens mal selbst durchspielen will, der Verein Mein Grundeinkommen hat da ein interessantes Tool gebaut. Da kann man selber einstellen, welche Steuern erhöht werden sollen oder könnten, um wie viel und welche Sozialleistungen es sich handelt und was da alles wegfallen kann. Da könnt ihr selber mal so ein bisschen rumspielen. Der Link liegt natürlich auch in unseren Shownotes.
Aber ihr seht schon, da müsste sich wirklich einiges im Steuersystem ändern. Und was damit natürlich auch noch völlig unklar ist, wie reagieren die Menschen denn auf diese hohen Steuern? Haben sie das Gefühl, dass es sich dann noch lohnt zu arbeiten? Was passiert, wenn sie dann doch weniger arbeiten und die Steuereinnahmen nicht so sprudeln wie gedacht?
Es könnte ein riesiger Rattenschwanz sein, der danach kommt und den man im Moment einfach eben nicht abschätzen kann. Wichtigste Unbekannte dabei, was bedeutet das denn alles für die gesamte Wirtschaft? Die Frage, die wir die ganze Zeit schon mit uns rumtragen, was passiert denn mit den Jobs, die dann womöglich keiner mehr machen will, weil ja alle jetzt nicht unbedingt arbeiten müssen, um ihre Existenz zu sichern. Da könnte man jetzt sagen, dann müssen die halt besser bezahlt werden. Das würde dann aber wieder die Kosten und damit die Preise antreiben. Oder werden die dann vielleicht von Robotern oder KI ersetzt? Geht sicher nicht bei allen, aber das wäre dann vielleicht sogar ein positiver Effekt auf die Wirtschaft, weil sie produktiver wird.
All das können wir im Moment noch überhaupt nicht absehen, was da genau passieren würde. Aber wenn wir nochmal bei der Finanzierung bleiben, dann zitiere ich mal den Steuerexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der sagt, ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle ist zu finanzieren. Achtung, jetzt kommt's. Wenn die Gesellschaft bereit ist, deutliche Steuererhöhungen auf eigene Einkommen, Vermögen oder Konsum zu akzeptieren. Heißt also, alles möglich, wir müssen es nur wollen. Denn noch was kommt dazu, wir müssten das System ja auch umstellen. Heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt würden Leute das Grundeinkommen bekommen, aber andere Leistungen wie Rente, Krankenversicherung etc. müssten trotzdem erstmal weitergezahlt werden, und zwar an die, die jahrelang da eingezahlt haben. Über einen gewissen Zeitraum müssten quasi beide Systeme parallel laufen, und das würde ja unfassbar viel kosten.
Okay, und Systemwechsel für ein ganzes, komplettes Land sind vielleicht auch nicht so einfach. Anders als für einzelne Menschen mal eben in so einem Experiment, in so einer Studie. Aber gucken wir nochmal auf die Einzelnen, die das dann mal ausprobieren durften. Bianca und Sarah, wie wäre denn ihr Leben eigentlich verlaufen, wenn sie jetzt nicht 3 Jahre lang dieses Grundeinkommen gehabt hätten?
Sarah war ja in einer echt schwierigen Situation. Schwanger, vom Partner getrennt. Für sie war das Grundeinkommen also ein absoluter Segen. Wenn sie es nicht gehabt hätte, dann hätte sie es schon irgendwie geschafft, aber dann hätte sie ihr Kind wahrscheinlich früher in die Kita gebracht. So hat sie sich ein halbes Jahr länger mit ihrer Tochter gegönnt. Und sie hat festgestellt, dass ihr Sicherheit und Stabilität wichtig sind.
Da hat sich das natürlich einfach total angeboten, in dem Büro, wo ich sowieso schon gearbeitet habe, zu sagen, okay, ich werde definitiv auch dahin zurückkommen. Und ich werde, wenn ich Arbeitszeit steigere, eher dort mehr Stunden machen. Und habe dann auch effektiv dann von 50% auf jetzt 75% bin ich jetzt, glaube ich, aufgestockt.
Und so kommt sie gut zurecht, hat sie uns erzählt.
Bei Bianca fällt das Resümee ähnlich aus. Sie hätte alles genau so gemacht, auch ohne Grundeinkommen. Trotzdem ist sie natürlich dankbar, dass sie es bekommen hat. Es hat ihr Leben leichter gemacht. Wenn ich mir jetzt aber die Masse an Geld und den riesigen Systemumbau angucke und dagegen halte, dann weiß ich spontan jetzt nicht, ob ich bei der Kosten-Nutzen-Rechnung mitgehen würde und sage, hey, das lohnt sich total für unser Land.
Na, dann puzzeln wir doch mal alles zusammen. Was haben wir? Ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt den Menschen mehr Sicherheit. Sie können sich freier entscheiden, welchen Job sie machen wollen. Sie können sich weiterbilden, sind damit zufriedener, vermutlich auch produktiver für die Gesellschaft. Sie sind weniger gestresst, sind gesünder. Das spart womöglich einiges an Kosten für die gesamte Wirtschaft. Aber, und jetzt darfst du.
Ich komme jetzt mit diesem typischen Verhinderungswort in der Politik. Es tut mir auch total leid. Finanzierbarkeit. Wenn auf der Ausgabenseite mehr als 1 Billion Euro stehen, das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte Staatshaushalt, nur für eine Ausgabe, nämlich fürs bedingungslose Grundeinkommen, dann ist das echt schon ein Riesenbrocken und auch, muss man sagen, ein Riesengegenargument. Und das andere große Fragezeichen, was die Leute denn tun, wenn sie auf ihr normales Einkommen plötzlich 50% oder mehr Steuern zahlen müssten, machen Sie das dann noch? Lohnt sich Arbeiten dann noch? Will das dann einer noch tun? Können wir einfach hier an dieser Stelle nicht beantworten.
Wie so vieles leider auch nicht. Wie sich das zum Beispiel auf die Preise auswirkt, auch den Arbeitsmarkt, ob es auch längerfristig finanzierbar bleibt oder die Menschen von den hohen Steuern nicht doch abgeschreckt werden. Das ist übrigens ein Kritikpunkt, den viele Ökonomen bei dem Thema immer wieder anbringen. Und ganz interessant, auch die Gewerkschaften sind nicht die größten Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen. Für viele von ihnen ist es nicht gerecht, dass jeder das Gleiche bekommt und nicht jeder das, was er braucht. Außerdem befürchten viele, dass Errungenschaften wie Kündigungsschutz oder Arbeitssicherheit und Tarifverträge dann unnötig werden.
Wir sind uns auf jeden Fall einig, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere Gesellschaft ganz schön auf den Kopf stellen. Wir müssten alle ganz neu denken. Die Frage, ob uns das wert wäre, die kann ja nur jeder für sich selbst beantworten. Aber vielleicht müssen wir ja nicht gleich in die ganz große Revolution starten. Vielleicht hilft uns ja diese Diskussion, das bestehende System so ein bisschen anzupassen, Ideen daraus zu nehmen, ein bisschen zu verbessern. So sieht das jedenfalls die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien.
Ja, vielleicht gibt es kein Grundeinkommen für immer, vielleicht gibt es eins für 3 Jahre, ja, wo ich einmal im Leben drauf Zugriff habe, um mich umzuorientieren, um diese Freiheit, um mich neu zu finden. Da gibt es ja Konzepte, auch hier in Österreich beispielsweise, Bildungskarenz, wo ich 1 Jahr lang Förderung erhalte, ja, wo ich mich aus der Arbeit rausnehmen kann, um mich zum Beispiel weiterzubilden und es dafür Förderung gibt. Also über solche Konzepte nochmal neu nachzudenken.
So, und wie angekündigt, frage ich dich jetzt nochmal. Findest du das eine gute Idee, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle?
Ja, wenn ich jetzt Britin wäre, ne, dann würde ich die Antwort mit well beginnen und Deutsch sage ich jetzt Ich finde das total schwer zu sagen. Ich glaube, trotz aller positiven Effekte, da macht die Studie ja auch wirklich gute Punkte auf, aber trotz allem, ich finde die Idee komisch, einfach so Geld zu bekommen, weil du das Glück hast, in dem und dem Staat geboren zu sein, ob du da lebst, arbeitest, was auch immer, ist übrigens ja auch noch eine Frage, die geklärt werden müsste. Wer kriegt das überhaupt? Muss man hier geboren sein? Muss man einen deutschen Pass haben? Muss man so und so lange hier sein? Was hast du denn dazu?
Also ich finde die Idee grundsätzlich total gut. Ich kann mich in so eine Utopie richtig reinfühlen, wo jeder diese Kohle bekommt und damit das Beste für sich individuell anstellt. Aber ich muss auch sagen, es bleibt für mich halt eher eine Utopie. Auch vielleicht, weil ich immer noch zu viele Fragen habe. Wir haben ja jetzt ganz viel darüber erfahren, wie die jüngere Mittelschicht damit umgeht. Aber wie eigentlich die Älteren, die Jüngeren, die Ärmeren? Wie verkauft man sowas den Reichen und Superreichen, die davon gar nichts haben, die das bezahlen müssten? Also steile These von mir, wir zwei werden das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr erleben.
Da gehe ich sogar mit auf die steile These.
Aber es war trotzdem schön, so viel darüber zu erfahren und vor allem so viel Handfestes mal.
Aber wir können was Positives rausnehmen über das Menschenbild, dass man immer glaubt, Leute legen sich auf die faule Haut und verschwenden Geld, wenn man ihnen was schenkt, ist widerlegt worden. Das ist toll, dass sie sagen, ja gut, dann probiere ich halt aus, wo mein größtes Potenzial liegt, finde ich als Ansatz für eine moderne Gesellschaft genial.
Und wenn man den letzten Vorschlag von Susanne Fiedler dann ernst nimmt und sagt, in einem gewissen Lebensabschnitt zahlen wir das den Leuten hier für eine begrenzte Zeit, und zwar in der Zeit, wo sie womöglich diese Orientierung brauchen, Also vielleicht ist das der ultimative Schlüssel.
Orientierung, da seid ihr bei uns total richtig. Abonniert doch den Plus-Minus-Podcast und ihr kriegt Orientierung in allen Wirtschaftsdingen. Wir geben uns Mühe, jede Woche neue Fakten rauszukramen und Erhellung zu bringen.
Und ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch an unseren Aufruf vom Anfang. Wir haben euch gebeten, uns doch eure Fragen zu schicken via Sprachnachricht an WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Das könnt ihr sehr gerne machen.
Eure Fragen, die ihr rund um die Geldanlage in solchen Krisenzeiten habt.
Und wenn ihr darüber hinausgehende Fragen habt oder Kritik, Wünsche, Lobhudelei, können wir sehr gut vertragen. Kommt am besten per Mail an uns ran. plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse.
Und eure Meinung nehmen wir auch total gerne, wenn ihr bei Spotify kommentieren wollt. Unsere Meinung zu dieser Folge, Daumen hoch, vielen Dank für Top-Arbeit unserer Autorin Christine Bergmann.
Und der Redakteurin dieser Folge, Katharina Fortenbacher-Jahn.
Und in der Technik Uwe Strack und Michael Wagner. Vielen, 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 vielen Dank.
Aus Gründen. Für die Distribution dieser Folge zuständig sind Sabine Storm, Levin Salomon und Saskia Schmidt.
Und an meiner Seite, auf der anderen Seite der Leitung, vielen Dank an dich, David Ahl.
Dank an dich, Anna Planken. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Bis dann. Wir haben noch zum Schluss einen Podcast-Tipp für euch. Wie immer, die Entscheidung. Die Entscheidung nimmt euch jeden Monat mit zurück zu einer politischen Entscheidung, die uns bis heute geprägt hat. In der aktuellen Staffel geht es ums Bürgergeld. Die einen finden es zu hoch, die anderen zu niedrig. Ihr lernt eine junge Frau kennen, die ein Kind hat, aber keinen Job und sich dank Bürgergeld von ihrem Partner trennen konnte.
Eine Friseurmeisterin, die 8 bis 10 Stunden am Tag im Salon steht und sich fragt, warum kriegen andere Geld vom Staat, während ich arbeite? Und allen, mit denen gesprochen wird, geht es um das Gefühl von Gerechtigkeit. Besonders für die SPD wird das zur Zerreißprobe, wie schon bei Hartz IV. Warum wird ums Bürgergeld so gestritten und wie geht es jetzt nach der Wahl weiter?
Die Entscheidung findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß.
Tschüss, ciao.